D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Im Hörsaal begrüßt euch heute Katrin Ohlendorf. Hallo. Und ich habe direkt eine Frage an euch. Wo habt ihr euer Handy gerade? In der Hosentasche? In der Hand? Und wann habt ihr das letzte Mal draufgeschaut und wieso? Ich gebe offen zu, meins liegt direkt neben mir, obwohl ich gerade, wie ihr das unschwer hören könnt, was zu tun habe. Und ich habe vor 60 Sekunden oder so das letzte Mal draufgeschaut, ob irgendwas Neues passiert ist. Ja, und ich gebe auch zu, dass mich durchaus so eine leichte Nervosität überfallen kann, wenn mein Smartphone keinen Saft mehr hat und ich kein Ladekabel dabei habe. Ja, und ich bin nicht mal ein Heavy User. Ganz viele Funktionen, die nutze ich ganz bewusst nicht, um ja eine zu große Abhängigkeit zu vermeiden. Und ich nehme für mich in Anspruch, nicht immer und überall erreichbar sein zu müssen. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, ich finde die Dinger gut. Ich profitiere total von dieser rasanten Entwicklung in den letzten Jahren. Und ich bin überhaupt kein Technikpessimist. Ich bin nur ein Beispiel unter uns vielen, das zeigt, wie ambivalent unser Verhältnis zur Technik ist. So eine Art Hassliebe. Wie wäre mein Verhältnis zu meinem Handy erst, wenn es atmen würde oder einen Herzschlag hätte oder per Gesten mit mir kommunizieren würde? Wie sieht in Zukunft ein Handy überhaupt aus und was wird das mit mir, mit uns allen machen? Das ist unser Thema im Hörsaal heute.
Wie werden wir in Zukunft mit Technik zusammenleben? Wie versteht der Körper die digitale Welt? Wollen wir Technik haben, die eine Meinung von uns hat?
Arschloch.
Es geht ums Fühlen.
Es tut mir leid.
Was sich, glaube ich, dahinter verbirgt, ist, dass unser Körper Informationen, digitale Daten so versteht wie physikalische Substanz. Und ich glaube auch, dass unser Körper sich dessen bedient, was er kennt, nämlich Nahrungskonsum, um Informationskonsum zu verstehen. Wie wäre das, wenn man das mal wörtlich nimmt? Ich würde mich freuen, wenn sozusagen der Umgang mit dem Digitalen den Körper als Ganzes mit integrieren würde. Ich glaube, dass wir in Zukunft entspannter werden sollten, was diese Beziehung zur Technik angeht.
Benutz mich.
Wir müssen lernen, loszulassen. Wir sollten Mensch bleiben.
Für den Hörsaal, da haben wir heute einen Redner gewinnen können, der in die Zukunft schaut. Die Zukunft der Handys. Er entwickelt aber nicht nur Thesen, wie ihr sie eben als kleinen Vorgeschmack gehört habt, sondern er legt selbst Hand an, bastelt, erfindet. Und testet dann, wie wir Nutzer darauf reagieren, was er da so gebastelt hat. Ob diese oder jene Entwicklung Zukunft hat oder eben nicht. Zum Beispiel atmende Handys. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Ganz ohne Mist, das gibt's. Da hören wir gleich mehr drüber. Und zwar von Fabian Hemmert, der letzte Woche extra zu uns ins Studio gekommen ist. Vielen Dank dafür. Um uns einen Vortrag über seine Forschung zu halten. Als erstes habe ich ihn einfach mal ganz faul gebeten, meinen Job zu machen und sich selbst vorzustellen.
Ja, ich heiße Fabian Hemmert, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in Berlin an der Universität der Künste am Design Research Lab.
Das Design Research Lab, das arbeitet interdisziplinär und will, so steht es auf dessen Homepage geschrieben, zwischen technologischer Innovation und den Bedürfnissen der Menschen vermitteln. Ja. Neben Handys, da geht es da auch zum Beispiel um intelligente Textilien oder auch digitale Communities. Und kooperiert wird dabei auch mit einer Reihe privatwirtschaftlicher und öffentlicher Partner, zum Beispiel der Deutschen Telekom oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wie dort gearbeitet wird, das hören wir gleich. Erstmal wollte ich von Fabian Hemmert noch wissen, wie er überhaupt Designforscher geworden ist.
Es hat mich wirklich dahin irgendwie getriebenes Schicksal, kann man sagen. Ich habe mir das natürlich niemals als Kind oder so gewünscht. Ich werde jetzt Designforscher. Aber was ich also schon früh gemerkt habe, ist, dass mich oft die Neugier treibt. Und da ist man natürlich in der Forschung richtig. Und die Designforschung ist natürlich ganz besonders spannend. Das werden wir heute hören.
Erstmal würde mich aber noch interessieren, was die ursprüngliche Motivation war von Fabian Hemmert, sich speziell mit Handys, mit Smartphones zu befassen. War das eine besondere Faszination oder haben eigene Erfahrungen den Anstoß gegeben?
Also, das ist natürlich schon ein bisschen der Sache geschuldet, dass wir zu unseren Handys eine sehr innige Beziehung haben. Und da mich die Beziehung von Mensch und Technik besonders interessiert, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das kennen ja auch viele Leute aus eigener Erfahrung, dass es eine sehr innige Beziehung ist, die wir zu dem Gerät haben. Und da fragt man sich natürlich auch, wie geht das in Zukunft weiter? Und das können wir durch Design vielleicht mal ein bisschen ausprobieren.
Natürlich war ich dann erstmal neugierig und wollte wissen, wo Hemmert selbst sein Handy gerade hat.
Mein Handy ist in meiner Hosentasche, ganz nah bei mir natürlich.
Wie ist es denn um Ihre emotionale Bindung zu Ihrem Handy bestellt?
Heute kommen wir ganz gut klar. Aber es gibt da auch andere Tage. Auch darauf werde ich gleich eingehen.
Okay, aber vorher noch eine Frage. Wie sieht so ein Design Lab eigentlich aus? Wie arbeitet man da? In einem Video im Internet, da sieht man Fabian Hemmert auf einer Schaukel sitzen mit so einem entrückten Blick in die Ferne. Also, was passiert da überhaupt?
Also das Design Research Lab an der UdK ist ein toller Arbeitsplatz. Es gibt tatsächlich eine Schaukel, wir haben eine große Küche, wir haben eine Werkstatt und wir haben auch normale Computerarbeitsplätze. Aber alles zielt natürlich schon darauf ab, erstmal Ideen ein Umfeld zu geben, wie sie sich entwickeln können. Also der Küchentisch und auch die Schaukel sind dafür total wichtig, genau wie die Werkstatt, weil man ins Gespräch kommt, ah, was machst du gerade, oh, da kenne ich doch noch, ne, und so weiter. Und so kommt man vom einen zum anderen und dann entwickeln sich Dinge. Man kann sofort in die Werkstatt gehen, kann Dinge bauen. Wir haben also auch Werkzeug und alles, was man braucht, um mal schnell so eine Idee erlebbar zu machen. Darum geht es eigentlich. Haben wir da.
Das heißt, wenn ich mir so einen Arbeitsalltag vorstelle, ist das so eine Mischung aus Kommunikation und Basteln. Das klingt sehr angenehm.
Das ist total angenehm. Also ich habe als Kind gerne mit Lego gespielt und ich mache es auch heute noch. Und ja, absoluter Traumjob natürlich. Man muss natürlich damit leben können. Also jeder Flohmarktbesuch mit mir ist natürlich ein Albtraum, weil, hieraus könnte man das und das bauen und daraus könnte man das und das bauen. Und oh, wenn man das dafür benutzt, dann und so weiter. Also es ist kein Job für Leute, die gerne 9-to-5 arbeiten und dann sozusagen den Stift fallen lassen. Ich habe auch immer ein Notizbuch dabei. Also man weiß ja nie, wann einen so eine gute Idee dann irgendwann überrumpelt. Es liegt neben dem Bett ein Notizbuch, kein Smartphone übrigens. Es liegt in meiner Jackentasche.
Wo liegt das nachts?
Das schläft im Wohnzimmer. Meine Freundin und ich haben
das. Schläft im Wohnzimmer.
Unsere Handys schlafen im Wohnzimmer. So, und das halte ich für eine gute Sache. Also, wir haben die Ladegeräte dahin gepackt einfach. Das heißt, wer sein Handy laden will, muss es im Wohnzimmer lassen. Das finde ich gut, weil man eben nicht dazu verführt wird, morgens als erstes aufs Handy zu gucken, ne, im einfachsten Fall noch den Kalender, aber im schlimmsten Fall sofort mit E-Mail einzusteigen irgendwie. Also, ich habe meinen Kommunikationsalltag habe ich total reduziert. Ich habe auf meinem Handy in der Kindersicherungseinstellung habe ich den Browser deaktiviert. Ich kann da gar nicht rein. Ich habe kein E-Mail unterwegs. Ich mache nur SMS, Telefonieren, Kalender, Foto. Ein bisschen Musik. Das war es. Keine Spiele auf dem Handy. Dafür habe ich eine Spielekonsole.
Also eine digitale Dauerdiät.
Das ist super. Also ich versuche auch E-Mails nur nach 17 Uhr zu machen. Weil wenn was Wichtiges ist, rufen die Leute an. Und das ist auch super, weil ich habe dann für so einen Arbeitstag habe ich eben 95% der Zeit bin ich nicht durch E-Mails unterbrochen, sondern ich kann mich einfach auf die Dinge konzentrieren, die ich eigentlich machen will und sollte. Also ich habe es während der Doktorarbeit angefangen, weil ich merkte, oh Gott, wenn ich den ganzen Tag meine E-Mails aufhabe, dann komme ich zu überhaupt nichts und ich bin am Ende Multitasking total brainfucked. Und das wollte ich nicht und deswegen habe ich mir überlegt, okay, vielleicht kann man das irgendwie trennen sozusagen.
Das heißt, Sie schöpfen ganz viele Ideen oder auch Motivationen dessen, was Sie da erforschen, tatsächlich auch aus dem eigenen Erleben.
Auf jeden Fall, genau. Also mir kamen ganz viele gute Ideen auf dem Weg zur Arbeit, im Bus zum Beispiel, weil ich da mich zwinge, mich zu langweilen. Ich mache einfach gar nichts und dann kommen auch gute Ideen.
Und was für Ideen da kommen, was da alles erfunden wird in Berlin, welche Überlegungen dahinter stecken und wie diese Erfindungen ankommen, das erzählt uns jetzt Fabian Hemmert in seinem Vortrag.
Ja, ich fange mal ganz persönlich an. Hier auf dem ersten Bild sieht man mich also im Alter von ungefähr 5 Jahren im Wohnzimmer meiner Eltern. Und ja, was ich anhabe, ist ein Zaubererkostüm. Denn als ich ein kleiner Junge war, wollte ich Zauberer werden. Und was mich fasziniert hat am Zaubererberuf ist, dass man eben Dinge, die eigentlich nicht gehen, trotzdem macht. Dass man sie vom Bereich des Undenkbaren und Unmöglichen in unsere Welt holt, in die Welt des Machbaren und des Anfassbaren. Es hat mich sehr fasziniert und ich wollte auch nie erwachsen werden. Also ich fand die Geschichte von Peter Pan ganz toll und diese grundlegende Idee, dass wir eben nicht erwachsen werden dürfen, sonst würden wir die Kraft unserer Fantasie verlieren. Und ich habe das probiert, also in meinem Lebenslauf. Ich habe bei Nintendo gearbeitet, ich habe bei Marvel Comics, also der Spider-Man-Firma, gearbeitet. Und das sind natürlich Firmen, die eigentlich schon auf den Fahnen stehen haben, nicht erwachsen werden. Und ich bin dann im Design Research Lab der Universität der Künste hier in Berlin gelandet. Und da ist es keineswegs weniger fantasievoll oder entdeckerisch. Im Gegenteil, da geht es um die Frage, wie wollen wir eigentlich zukünftig mit Technik umgehen und auch das, was mich am Zauberer-Dasein fasziniert hat, nämlich das Unmögliche trotzdem machen, das ist natürlich in der Forschung und gerade in der Designforschung trotzdem ein Thema. Und da ist es ja so, dass wir durch Design eben jetzt schon Dinge bauen, die vielleicht in Zukunft mal möglich sein werden oder mal Alltag sein könnten und sie aber eben heute schon Leuten in die Hand drücken können und fragen können, okay, wie wäre das, könntet ihr euch vorstellen, so in Zukunft mit Technik zu leben? Mein spezielles Thema ist eben die Beziehung zwischen Mensch und Technik und ich, habe ich ja gerade schon gesagt, die Beziehung von mir und meinem Smartphone, die ist kompliziert. Also im besten Fall ambivalent. Ich schätze ein paar Funktionen meines Handys sehr, weil es meine Fähigkeit zu kommunizieren ganz einfach multipliziert. Und das ist super und das möchte ich auch nicht missen. Aber andererseits ist es auch schwierig, weil natürlich, das kennt vielleicht auch jeder, mich dieses Gerät in diesen Zombie-Modus verfrachtet. Dann bin ich da irgendwie reingesogen und wenn man es philosophisch betrachtet, ist ja ein Zombie ein Mensch, der aber gar kein Bewusstsein hat von seiner Umwelt und auch nicht von sich selbst. Und das ist genau das, was das Handy mit mir macht. Es verfrachtet mich in den Zombie-Modus. Und das möchte ich nicht. Und ich glaube, auch wenn man sich anguckt, wie gehen wir heute mit den Geräten um, wir halten uns sehr daran fest. Und ich glaube, was wir einfach mal lernen müssen, ich habe hier mein Handy in der Hand, ist das hier. Wir müssen lernen, loszulassen. Und wenn man sich das anguckt oder auch jetzt hört, das Handy scheppert auf den Boden, das tut uns richtig weh. Und ich könnte das natürlich, ich greife mal kurz in meine Hosentasche, niemals mit meinem richtigen Handy machen, was ich hier dabei habe. Was gerade runtergefallen ist, das ist einfach so ein Dummy, den ich bei eBay für 10 Euro gekauft habe. Aber das tut uns trotzdem weh, weil wir denken, oh Gott, jetzt gleich geht's kaputt. Und normalerweise mache ich bei meinen Vorträgen, heute erspare ich Ihnen das mal, so eine Live-Übung. Da bitte ich dann die Leute, okay, jetzt holen bitte mal alle ihr Handy raus. Meistens sind das auch alle im Publikum, die erst dabei haben. Und dann sollen die ihren PIN-Code eingeben und wenn es soweit ist, mir das Display zeigen nach vorne. Und dann heißt die nächste Aufgabe, so und jetzt geben Sie das Handy bitte mal Ihrem Nachbarn. Und dann geht meistens ein Raunen durch das Publikum, oh Gott, manche trauen sich nicht, manche machen es. Oft bitte ich dann die Leute, okay, jetzt holen Sie mal Ihr Portemonnaie raus und geben das dem anderen Nachbarn. Und fühlen Sie mal da hinein, welches von beiden ist schlimmer, wenn es weg ist. Und oft ist die Antwort das Handy und oft ist auch das erste Gefühl, was den Leuten so in den Kopf kommt, oh Gott, das ist ein Kontrollverlust, ich fühle mich jetzt nackt, ich bin ja überall eingeloggt, was machen die Leute mit meinen Daten und so weiter und so fort. Und das ist, auch wenn man sich's vorstellt, glaube ich, eine schöne Erkundung dieses Gefühls, wie eng ist eigentlich meine Beziehung zum Handy? Und die ist nun mal sehr eng. Und für mich persönlich habe ich gemerkt, dass da vielleicht auch Forschung notwendig ist. Es war eines Tages im Bus, da war ich unterwegs und ich konnte einen jungen Mann dabei beobachten, wie er gefangen in seinem Handy war. Der war also nun unterwegs, man kennt es ja, von Messaging zu E-Mail zu News und fand da irgendwie nichts. Und dann kommt manchmal auch dieses Kratzen oben an der Liste, wenn man nochmal zieht, damit es nochmal neu lädt, aber es kommt immer noch nichts. Also zurück zu Messaging, wieder zu News und so weiter. Immer im Kreis. Und das hat mich so erinnert an so einen Tiger im Käfig, im Zoo vielleicht, auf der Suche, immer im Kreis laufen, nach einem Ausgang oder nach irgendwas Interessantem, aber man findet nichts. Und das fand ich so dramatisch und das Allerdramatischste an meiner Beobachtung dieses jungen Mannes war, dass dieser junge Mann ich selbst war. Ich habe mich selbst dabei beobachtet, wie ich gefangen in meinem Handy war. Und ich glaube, dass wir in Zukunft entspannter werden sollten, was diese Beziehung zur Technik angeht. Und deswegen möchte ich heute mit Ihnen eine kleine Zukunftsreise machen, die im Zeichen der Frage steht, wie werden wir, wollen wir, könnten wir in Zukunft mit Technik zusammen leben? Und Vorboten dieser Zukunft kann man teilweise natürlich auch heute schon beobachten, die sozusagen ihre Schatten vorauswerfen. Und das sind Produkte, die wir schon kennen, sowas wie die Philips Hue-Lampe, also eine vernetzte Glühbirne, die zum Beispiel Daten anzeigen kann, wo ich dann Fotostimmungen aufnehmen kann und sie in meinem Wohnzimmer wiedergeben kann. Ich denke da auch an sowas wie das Fitbit, also dieses Tracking-Armband, was ich um meinen Arm mache und dann mitbekomme, okay, wie viel habe ich heute schon an Aktivität geleistet. Oder auch sowas wie dieses intelligente Thermostat, das Tado oder das Nest, wo also meine Heizung auf einmal internetgesteuert ist. Das alles sind für mich spannende Interfaces, weil es Computer ohne Bildschirm sind. Und für Leute wie mich, also Interface-Designer, ist es natürlich erstmal eine große Herausforderung. Was gestalte ich denn eigentlich, wenn das ein Interface ohne Gesicht ist sozusagen? Und spannenderweise steht natürlich bei diesen Interfaces nicht mehr das Visuelle, wie es heute sehr häufig im Vordergrund steht, im Vordergrund, sondern es geht ums Fühlen. Und das finde ich natürlich ganz besonders spannend, weil es uns Menschen als ganzheitliches Wesen und nicht nur als sozusagen Geist mit Auge und Finger zum Klicken betrachtet. Also das Fühlen steht möglicherweise bei zukünftigen Umgängen mit dem Computer und dem Digitalen mehr im Vordergrund. Und das wirft für mich die große Frage auf, die ich auch in meiner Forschung versuche zu beantworten oder zumindest ihr nachzugehen. Wie versteht der Körper die digitale Welt? Und das ist, finde ich, eine total wichtige Frage, weil natürlich die digitale Welt für viele Menschen gar nicht leicht zu begreifen ist. Die verstehen das einfach nicht. Und wenn ich dann den ganzen Tag selber in der digitalen Welt gearbeitet habe, dann muss ich ja trotzdem noch ins Fitnessstudio gehen, weil mein Körper eben gar nichts gemacht hat. Der ist, also geistig bin ich überfordert, aber körperlich bin ich unterfordert. Und das finde ich nicht gut. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn sozusagen der Umgang mit dem Digitalen den Körper als Ganzes und das Fühlen, das Fingerspitzengefühl mit integrieren würde. Man kennt es ja vom Schwimmen oder vom Fahrradfahren. Das sind Sachen, die sind eigentlich total kompliziert. Wenn ich jemandem aufschreiben müsste, wie man schwimmt oder wie man Fahrrad fährt, das könnte ich gar nicht. Man muss das einfach machen. Und dann ist es ja aber so, wenn der Körper das begriffen hat, dann kann man dabei auch kreativ sein zum Beispiel und sich über andere Dinge Gedanken machen. Dann ist es gut. Und dieses Zusammenbringen von Körper und Geist wünsche ich mir eben auch für das Digitale. Und deswegen die Frage, wie versteht unser Körper die digitale Welt? Das Dramatische ist natürlich, dass wir den Körper das nicht fragen können, weil sobald wir fragen, kommt der Geist dazwischen und antwortet, ah ja, das Digitale, das sind Nullen und Einsen. Aber naja, eben nicht die Antwort des Körpers. Da kann man sich die Nullen und Einsen maximal wie Seifenblasen vorstellen. Wir können sie nicht anfassen. Und das ist natürlich erstmal schwierig, wenn man es begreifen will im wörtlichen Sinne. Und das Gute ist aber, wenn man genau hinhört in der Alltagssprache, dann verwenden wir doch Begriffe und Metaphern, die klingen schon sehr körperlich. Und wenn man sich da mal genau Zeit nimmt und hinhört, dann, wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich begraben unter E-Mails, dann ist das ja eine körperliche Metapher und das klingt nach einem Gefühl. Da sind ganz viele E-Mails und die stapeln sich und die sind so, die steigen mir zu Kopf vielleicht. Ich kann gar nicht mehr richtig atmen, kann gar nicht mehr richtig mich bewegen. Das ist eine körperliche Metapher. Genauso wie zum Beispiel Data Mining im Englischen. Ne, da ist ein riesen Datenberg und wir müssen jetzt anfangen, da die Goldstückchen auszubuddeln. Das ist harte Arbeit. Oder auch wenn ich sage, meine Festplatte ist nicht groß genug, dann impliziert das irgendwas Physikalisches. Ne? Ich will eine große Festplatte haben, aber natürlich meine ich das nicht körperlich. Ich will nicht demnächst mit einem Rollkoffer oder mit dem Auto angefahren kommen, nur um meinen Computer zu transportieren. Ich weiß genau, meine Festplatte, die ist ungefähr, naja, Zigarettenschachtel groß vielleicht oder Streichholzschachtel groß. Und wenn ich eine riesen Festplatte will, dann meine ich das anders. Und was sich, glaube ich, dahinter verbirgt, ist, dass unser Körper eben Informationen, digitale Daten so versteht wie physikalische Substanz. Also etwas, was man anfassen kann, was man aufteilen kann und so weiter und so fort. Denn das ist es ja, was er kennt. Und nun haben wir mal einfach Prototypen entwickelt. Wie wäre das, wenn man das mal wörtlich nimmt? Also wenn man wirklich ein Handy baut, und das sehen wir jetzt hier im Video, was dicker werden kann, wenn mehr Inhalt drin ist. Sie sehen hier also einen Prototypen von einem handyförmigen Gerät und da sind vier Motoren in den Ecken. Und diese Motoren können, weil das Ganze sozusagen auf Gummis gelagert ist, können das Gerät auseinanderdrücken. Oben und unten und rechts und links. Es kann also erstmal dünn sein, wenn ich es in die Hosentasche nehme. Aber das kann auch, wenn ich es rausnehme, dick sein und sich mir zuwenden. Wenn ich es anders anfasse oder irgendwie hinstellen möchte, dann kann sich das entsprechend verändern und anpassen. Also ergonomisch sozusagen. Besonders spannend wird es aber, glaube ich, bei digitalen Daten, wenn wir die so haptisch und physisch anzeigen. Also auf dem Handy ist es ja oft so, dass wir große Inhalte uns auf einem kleinen Display anschauen. Bei Webseiten, bei Landkarten, sieht man jetzt hier gerade im Video eine Landkarte. Da könnte ich also fühlen, wo bin ich eigentlich gerade auf der Landkarte, je nachdem, wie das Handy verformt ist. Wenn es also oben links dicker ist, dann weiß ich, ah ja, ich bin unten rechts, weil oben links ist noch viel Inhalt. Könnte man sich auch für ein E-Book vorstellen, dass ich also genau wie im richtigen Buch fühlen kann, ah ja, ich bin gerade am Anfang des Buches, weil alle Seiten sind noch rechts, denn mein Handy ist auf dieser Seite dicker. Eine andere Sache, die wir uns überlegt haben, ist, okay, wofür ist man noch empfindlich mit den Händen? Und da sind wir auf den Schwerpunkt gekommen. Wenn ich also ein Objekt in der Hand halte, dann fühle ich ziemlich genau, ob das zentral den Schwerpunkt hat oder ob es vielleicht Schlagseite hat. Und auch da haben wir einen Prototypen entwickelt. Das ist das gewichtsverlagernde Handy. Das ist auch wieder ein handyförmiges Gerät und das kann seinen Schwerpunkt verlagern. Da ist an zwei Linearmotoren befestigt ein schweres Gewicht. Kann man sich auch vorstellen, wenn man es in die Hand nimmt, dann fühlt man, ob das Gewicht vielleicht gerade links unten ist oder rechts oben. Sodass ich also genau fühlen kann, wo ein Inhalt, der mir gerade angezeigt wird, im Gerät ist. Natürlich kann ich das genauer mit den Augen machen, als ich das fühlen kann, aber manchmal habe ich meine Augen ja gar nicht frei. Sehen wir hier im Video Navigation, also ich möchte wissen, wo ich lang gehen muss, bei GPS zum Beispiel. Und da kann mich das Gewicht in dem Gerät führen. Ich fühle also wie bei einer Wünschelroute geradeaus und dann geht das Gewicht nach links und das sagt mir als Nutzer, hier links abbiegen. Ich kann also ganz subtil und trotzdem ganz genau fühlen, wo ich lang gehen muss. Ja, ein drittes Thema, was wir uns dann überlegt haben, war Widerstand oder Reibung. Das grundsätzliche Paradigma im Interface-Design ist natürlich, alles so einfach und glatt wie möglich zu machen für den Nutzer, dass bloß kein Widerstand entsteht. Aber alles, was wir fühlen, können wir ja nur fühlen, weil es uns Widerstand bietet. Deshalb haben wir mit der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd zusammen einen haptischen Stift entwickelt. Und dieser Stift hat vorne wie ein Kugelschreiber eine Kugel. Der kann aber bremsen, weil da ein kleiner Magnet drin ist, den wir mit dem Computer steuern können. Also auf einem Touchscreen, auf einem Tablet zum Beispiel, kann ich damit die Reibung der Oberfläche erhöhen. Ich benutze also diesen Stift, um eine Webseite runter zu scrollen und ich fühle dabei, hier bleibe ich hängen. Vielleicht ist es ein Artikel, der besonders heiß diskutiert wird gerade. Oder wenn ich im Netz Geld ausgebe und eine Unterschrift mache, kann ich durch diese Unterschrift fühlen, weil der Stift eben leicht zu bewegen ist, wenn ich wenig Geld ausgebe oder schwer zu bewegen ist, wenn ich viel Geld ausgebe, wie viel Geld ich ausgebe. Und das sind so Sachen, die ich persönlich auch viel charmanter finde als so ein Pop-up, was fragt, wollen Sie das wirklich? Sind Sie sich sicher? Ja, ich weiß schon, was ich gemacht habe. Aber im Zweifel will ich vielleicht einfach nur fühlen, wenn ich eine Datei in den Papierkorb verschiebe, dass sie sich sozusagen am Schreibtisch festkrallt und schwer dahin zu bewegen ist, weil sie nicht gelöscht werden will. Das würde mir sozusagen implizit mitteilen, dass ich etwas Konsequenzträchtiges tue, aber nicht mich unterbrechen in meiner Arbeit. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, ein Thema, was mich beschäftigt hat, auch Metaphern im Alltag sozusagen über das Digitale, da geht es um Informationskonsum. Also wenn ich sage, am Wochenende mache ich keinen Twitter, kein Facebook, dann bin ich auf Informationsdiät. Wenn ich etwas konsumiere, Informationen konsumiere, die nicht sehr anspruchsvoll sind, dann sagt man dazu leichte Kost. Und manchmal sagt man ja auch, okay, daran habe ich ganz schön zu knabbern. Und was man da raushört, ist ja eine Parallele oder ein Touch von Essenskonsum beim Informationskonsum, wenn wir darüber sprechen. Das sind irgendwie ähnliche Begriffe. Informationsdiät, leichte Kost, ganz schön daran zu knabbern haben. Und ich glaube auch, dass da unser Körper sozusagen sich dessen bedient, was er kennt, nämlich Nahrungskonsum, um das digitale Informationskonsum zu verstehen. Und das finde ich historisch total spannend, weil wenn man sich die Historie des Essens anguckt, also ne, Jäger und Sammler ganz früher, dann gab es sowas wie Agrarkultur, dann wurde es industrialisiert und irgendwann sind wir vielleicht in der Fastfood-Gesellschaft gelandet, 90er Jahre. Das kann man für die Information so ähnlich eigentlich sehen. Also ganz früher war es ja nun auch schwierig, Informationen von guter Qualität zu bekommen. Da waren wir sozusagen Jäger und Sammler für Informationen. Und auch dann wurde das Ganze industrialisiert, Druckerpresse, Internet und heute Smartphone. Und ich glaube, wir befinden uns heute im Fast-Food-Zeitalter des Informationskonsums. Und das ist natürlich dramatisch, weil, wie ist Fast Food? Das ist erstmal verlockend, wenn man sich sozusagen das von außen anguckt. Auf dem Bild sieht der Burger ja ganz lecker aus. Wenn ich aber dann reinbeiße, dann frage ich mich vielleicht, ist das wirklich das, was ich wollte? Und danach, halbe Stunde später, das sättigt ja nicht. Dann bin ich schon wieder hungrig. Und das lässt sich, finde ich, beim Informationskonsum heute mit Smartphones auch gut beobachten. Das ist erstmal verlockend. Ich gucke mal kurz auf mein Handy, vielleicht war ja was Wichtiges. Dann scrolle ich meine Facebook-Wall runter, merke, vielleicht ist das gar nicht so richtig das, was ich wollte. Und dann sind wir ja meistens nach 5 Minuten schon wieder hungrig und die Hand geht wieder in die Hosentasche und will mehr. Und das, finde ich, ist ein guter Anlass für uns zu gucken, was können wir vielleicht lernen von unserer Nahrungskultur für unseren Informationskonsum? Und wir haben uns auch mal Gedanken gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Konzept entwickelt, das ist wie so eine Inhaltsstofftabelle, was man ja bei Nahrung zum Beispiel oft hat, aber für Informationen. Und dann haben wir uns gefragt, okay, was sind die Äquivalente von Fett und Zucker und Proteinen und Kohlenhydraten, aber für Informationskonsum? Also vielleicht ist das Pendant von Fett ist vielleicht sowas wie Fiktion, ausgedachte Sachen. Die sind ganz nett zu konsumieren, aber keine gute Grundlage und zu viel davon, da hat man dann auch oft unnötigen Ballast am Ende des Tages. Das Pendant von Zucker ist natürlich Bestätigung. Ne? Das hört man sich gerne an, das geht richtig gut runter. Zu viel davon kann auch ungesund sein. Und ich glaube, dass das Protein-Pendant ist Wahrheit. Also nicht leicht verdaulich, aber eine wichtige Sache als Grundlage. Und was ich also im Zuge dessen auch ganz spannend finde, ist so diese Beobachtung, dass die knappste Ressource unserer Gesellschaft ist ja nicht etwa Geld oder Zeit. Ich glaube, das ist einfach Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die knappste Ressource, die alle von uns wollen und die wir von allen wollen. Und das wird immer schwieriger. Ich glaube, wir bewegen uns ja fast auf so eine Art Implosion zu, weil natürlich, je mehr wir soziale Netzwerke mit spannenden Dingen füttern, desto schwieriger ist es für das Individuum rauszustehen und auch dem zu widerstehen. Also Ablenkung und interessant sind natürlich das Gleiche, nur von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet. Ja, in einem anderen Konzept geht es hier um die Aufnahme von Informationen, aber anders gesteuert. Also wenn man sich vorstellt, Amazon macht es ja zum Beispiel, die haben ja einen Algorithmus, der vorhersagt, okay, das und das könnte mir gefallen. Wenn man sich jetzt einen Algorithmus vorstellt, der auch vorhersagen könnte, okay, das und das würde dich überraschen oder das und das würde dir nicht gefallen, so könnte ich natürlich auch einen Newsreader machen, wo ich vorher einstellen kann, okay, welches emotionale Ergebnis für mich möchte ich eigentlich aus meinem Informationskonsum rausziehen? Also, ne, zeig mir nur Sachen, die mich total überraschen würden, zeig mir Sachen, die mich traurig machen oder zeig mir Sachen, die mich glücklich machen. Das ist so ein bisschen News auf den Kopf gestellt und ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt wollen, aber möglich wäre das natürlich und spannend ist, bei Musik machen wir das ja schon, weil bei Musik wählen wir eigentlich, also oft zumindest, vorher aus, okay, ich will Musik, die mich entspannen wird oder ich will Musik, die mich dazu anheizen wird, schneller zu laufen. Das Gleiche könnte man sich also auch für Informationen denken. Ja, in einem dritten Konzept hier geht es um die Frage, brauchen wir vielleicht Geräte, die uns helfen, sie loszulassen? Haben also ein konzeptionelles Handy entwickelt, was misst, wie viel Abstand halte ich gerade zu dem Gerät. Und das wird also seinen Akku über Nacht nur dann schnell aufladen, wenn ich auch ordentlich Abstand halte. Und wenn ich nah rangehe, dann macht es einfach gar nichts und ich muss es sozusagen alleine lassen. Und das ist also nur ein Konzept natürlich, aber es stellt so die Frage, brauchen wir Geräte, die uns dabei helfen, sie in Ruhe zu lassen? Ja, und da sind wir schon fast beim dritten Thema, was mich aus Sicht der Metaphern, die wir dafür benutzen, interessiert. Und das ist unsere Beziehung zum Handy. Und wenn wir über unsere Handys sprechen, in ganz vielen Sprachen lässt sich das beobachten, dann sagen wir Dinge wie, mein Handy gibt gleich den Geist auf. Oder ne, im Englischen, my battery is dying. Das klingt so, als wäre das Gerät gerade noch lebendig gewesen und ist aber jetzt kurz vorm Sterben sozusagen. Das stimmt natürlich gar nicht. Aber auch wenn wir sagen, also sowas wie ne, Smartphone, das impliziert eine gewisse Intelligenz. Wenn wir sagen, ich habe ein Virus, es ist also sozusagen krank. Das sind alles soziale, biologische Metaphern, die wir für diese Geräte benutzen. Und das Gefühl, ne, mein Computer, der hasst mich, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Wenn der abstürzt, genau bevor man speichern wollte, das muss der doch mit Absicht machen. Und das ist eine sehr menschliche Eigenschaft, glaube ich, dass wir eben Dingen das zuschreiben, dass sie Dinge mit Absicht tun und denken und eine Meinung von uns haben. Aber es ist falsch. Und das haben wir auch mal in einem Projekt erforscht. Da haben wir ein Handy gebaut. Das verhält sich so wie ein soziales Wesen. Also das ist lebendig. Das hat also eine Atmung. Da bewegt sich die Oberseite dieses Prototyps auch wieder handyförmig ganz langsam rauf und runter. Und im Inneren schlägt ein Vibrationsmotor wie ein Herzschlag. Der ist auch mal ganz entspannt am Anfang. Aber wenn ich einen Anruf verpasst habe, dann wird dieses Handy auf einmal aufgeregt. Sozusagen ein Adrenalineffekt. Und dann muss ich vielleicht einmal kurz drüber streicheln, um es zu beruhigen, um dem Handy zu sagen, ach, alles in Ordnung. Auch ganz spannend, ich habe das natürlich mit Leuten getestet und üblicherweise hat es die Benutzer des Ganzen in zwei Gruppen gespaltet. Und die haben gesagt, entweder, oh wie putzig, ne, ich will das mal anfassen, ich will damit spielen, ich will es mal streicheln. Oder sie haben gesagt, nee, ich will das überhaupt nicht, das ist so ein intensives Gefühl ist, das soll auf gar keinen Fall meine Hosentasche, das ist einfach too much. Ja, im Folgeprojekt zum lebendigen Handy haben wir uns dann noch Körpersprache angeschaut. Körpersprache ist ja auch eine Sache, die wir Menschen total gut können. Also wenn ich hier stehe und mich öffne, dann sieht man das sofort. Wenn es mir gut geht, sieht man das. Und wenn ich aber Angst habe und mich vielleicht so ein bisschen verstecke, ein bisschen abdrehe, dann merkt man das auch als Zuschauer. Und da muss ich als Sprecher nicht drüber nachdenken und da müssen Sie als Zuschauer auch nicht drüber nachdenken. Das machen wir einfach sozusagen zwischen den Zeilen die ganze Zeit implizit. Und das ist eine tolle Eigenschaft, das können wir richtig gut. Mein Handy hingegen, das kann das nicht. Wenn ich danach greife, dann liegt es einfach tot da, bis ich es in die Hand nehme und den Bildschirm anschalte. Und da haben wir uns gefragt, könnte man nicht ein Handy bauen, was auch seine Form verändern kann, aber was Körpersprache macht? Und das haben wir mal ausprobiert und haben also mit Muskeldraht und Motoren haben wir ein Handy gebaut, was Körpersprache machen kann. Das kann also neugierig sein. Wenn ich danach greife, kann es sich mir gegenüber ausstrecken. Es kann mir ein bisschen entgegenkommen. Da reicht schon ein ganz bisschen. Und kann sozusagen mir entgegenkommen wie ein Hund, der mich lange nicht gesehen hat zum Beispiel. Wenn ich aber dann nach 5 Minuten wieder danach greife, dann ist das Handy vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig aufgeregt mich zu sehen. Dann guckt es vielleicht noch, wendet sich mir zu, aber es kommt mir nicht entgegen. Und es könnte auch symbolisieren, wenn es sich nämlich abwendet und wie eine Katze den Puckel sträubt sozusagen, dass es gar nicht benutzt werden will. Wenn ich vielleicht in den letzten 20 Minuten schon 10-mal drauf geguckt habe, dann kann das Handy genervt von mir sein. Das wirft natürlich Fragen auf. Also wollen wir Technik haben, die eine Meinung von uns hat? Oder wollen wir Technik, das sieht man jetzt hier im Video, das macht Sitz und Platz und Männchen, das ist sozusagen Technik, die alle Befehle willenlos einfach ausführt, die wir ihr geben. Tja, und das sind natürlich die großen Fragen, die mich da beschäftigen. Wollen wir Technik haben, die eine Meinung von uns hat, die uns helfen muss, loszulassen? Oder sind es am Ende doch wir selber? Also wer ist der Feind, könnte man auch fragen. Ist der Feind die Technik? Nee, eigentlich nicht, denn eigentlich bin es doch ich, der bei jeder Supermarktkasse, auf jeder Rolltreppe den Impuls hat, ich gucke nochmal kurz auf mein Handy, obwohl wahrscheinlich gar nichts passiert ist und ich könnte es auch später nachgucken. Trotzdem haben viele von uns eben diesen Impuls und das finde ich so dramatisch, weil es uns diese Momente raubt von Langeweile, von Einsamkeit und auch mal von Schwäche, die überbrücken wir sofort und schlagen sie damit tot. Und ich glaube, dass eben Momente von Einsamkeit und Schwäche und Langeweile, die sind für uns klar unkomfortabel, ja. Und ich kann es verstehen, dass man da raus will und lieber seine E-Mails checkt. Aber ich finde sie auch wichtig, weil das sind die Momente, wo wir uns ja mit uns selbst beschäftigen, wo wir vielleicht mal kritisch reflektieren können und wodurch wir uns auch weiterentwickeln können. Und wo wir kreativ sind. Also ich will gar nicht wissen, was für einen Effekt die Vernetzung auf unsere Kreativität hat. Klar, manche Ideen, die können dadurch gut wachsen, dass sie in Netzwerke getragen werden, dass mehrere Leute gleichzeitig drüber nachdenken. Aber für die einzelnen guten Ideen, da ist, glaube ich, ich glaube, wenn ich Nachrichten lese, dann bin ich nicht so kreativ, wie wenn ich mit dem Notizbuch joggen gehe. Und dann fällt mir vielleicht zwischendurch was ein. Ja, also wer ist der Feind? Die Technik ist es nicht. Und was ich besonders dramatisch finde, ist, dass die uns in so einen Multitasking-Modus locken. Und das kann man auch ganz gut selbst ausprobieren. Also Multitasking ist natürlich so eine Vermischung von zwei Sachen. Und wenn ich Ihnen jetzt die Aufgabe stelle, auch nur im Kopf, so schnell wie möglich von 1 bis 10 zu zählen, so schnell Sie das denken können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das geht ziemlich schnell. Und wenn ich jetzt Ihnen die Aufgabe gebe, von A bis J im Kopf sich vorzusagen, so schnell es geht. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Das geht auch ziemlich schnell. Wenn ich jetzt aber versuche, die beiden zu mischen, also A1, B2, versuchen Sie das mal im Kopf. Ich probiere es auch. A1, B2, C, 3, D, 4, E, 5. Ja, und dann wird es schon schwierig. Also das sind zwei Sachen, die können wir einzeln richtig gut, aber wenn wir versuchen, das zu mischen, dann wird es total kompliziert. Und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie Multitasking einfache Dinge schwierig machen kann. Ja, mich erinnert eben unsere Beziehung zum Handy heute irgendwie ganz arg an die Beziehung von der bösen Königin aus Schneewittchen zu ihrem Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat das interessanteste Leben im ganzen Land? Also, was die Königin macht, ist ja eigentlich, sie googelt sich selber oder sie guckt bei Facebook nach, was machen denn die anderen so? Und das finde ich total dramatisch, weil natürlich kein Happy End in Sicht ist für die böse Königin. Und trotzdem hat sie Glück, weil sie hat nur die Desktop-Variante von diesem Spiegel und wir haben mobile Varianten. Das, finde ich, sollte uns eigentlich ein Anlass sein, diese Beziehung zu hinterfragen und wenn möglich auch zu entspannen, zu lernen, loszulassen. Und jetzt auf unserer kleinen Zukunftsreise Beziehung Mensch-Technik möchte ich jetzt also einen Umweg machen an die Vergangenheit. Und da finde ich doch die Beziehung zum Auto ganz spannend. Und wenn man sich anguckt, wie war die Beziehung Mensch-Technik, als Autos erfunden wurden, also zum Auto, anfangs war es doch eher funktional. Was spricht dafür, sich ein teures Auto zu kaufen im Gegensatz zu einem Pferd? Naja, ich muss das Auto nachts nicht füttern, es braucht keinen warmen Unterstellplatz und so weiter und so fort. Funktionale Gründe, ich komme damit schnell und sicher von A nach B. Und dann hat sich irgendwann, 50er Jahre, jemand gedacht, okay, Autos sollten eigentlich emotionale Produkte sein und keine funktionalen Produkte. Also am besten wäre es doch so, wenn das Auto ein Persönlichkeitsbestandteil wäre, wenn ich also denke, ich bin ein cooler Typ, weil ich habe ein cooles Auto. Und das hat natürlich auch gut funktioniert, haben wir alle miterlebt. Aber was ich auch spannend finde, so im Zeitalter des Carsharings geht es wieder zurück zur Funktion. Wo es also nicht darum geht, okay, ich möchte mich jetzt in ein besonders schickes Auto hier einloggen. Nee, ich will von A nach B kommen, ich halte meine Karte davor, ich logge mich ein und fahre damit und dann logge ich mich wieder aus und dann lasse ich es auch emotional links liegen. Also wenn ein Kratzer dran ist, okay, vielleicht muss ich 50 Euro bezahlen, aber ich bin nicht persönlich betroffen sozusagen. Und das finde ich super entspannt und ich finde es eine gute Entwicklung. Und wenn wir uns jetzt unser Handy nochmal angucken, zu dem wir ja eine wirklich sehr innige Beziehung teilweise haben, was ich finde, was es sein sollte, ist vielleicht sowas wie ein Schweizer Messer. Ein Schweizer Messer ist natürlich kein besonders toller Schraubenzieher und auch keine tolle Säge, aber ich habe es dabei. Und das ist das Handy für mich auch. Es ist eben, es kann vieles, es ist ein teilweise ganz guter Fotoapparat, es ist okay, um Musik zu hören, ich kann damit kommunizieren und okay, ich kann damit viele Sachen, ich habe es immer dabei. Das ist sehr praktisch. Aber es sollte, finde ich, bei der Funktion bleiben und nicht Bestandteil unserer Persönlichkeit werden. Denn wovor ich Angst habe ist, und das hört man auch in vielen Gesprächen so durch, okay, was ist eigentlich das Menschenbild, was hinter vielen Apps steckt? Und das ist, Menschen sollten so sein wie Computer. Die sollten immer online sein und sich perfekt berechenbar und gut getrackt und so weiter. Performance. Und da habe ich Angst vor. Ich will gar nicht so sein wie ein Computer, weil Computer nicht glücklich sind. Und ich glaube, dafür sind wir Menschen auch nicht gemacht. Und der andere dramatische Charakter aus der Science-Fiction-Welt ist natürlich Darth Vader. Weil Darth Vader ist eine Mischung aus Mensch und Maschine, die aber nicht existieren kann ohne die Maschine, die Teil seiner geworden ist. Und das ist, finde ich, das Dramatische. Und natürlich siegt am Ende des Films, siegt dann doch die Menschlichkeit in ihm und er opfert sich für seinen Sohn und so weiter und alles wird gut. Aber das ist eben das, was uns nicht passieren darf, dass wir zu so einer Art Computer werden. Ich glaube, es ist für uns total wichtig, dass wir bei allen technischen Möglichkeiten, die sich uns bieten werden, also von Google Kontaktlinse, vor der ich große Angst hätte, weil ich meine Augen nicht davor verschließen kann, bis hin zu Gehirnimplantaten, all das wird möglich sein und ist es ja teilweise schon. Aber ich glaube, wir dürfen am Ende nicht unsere Menschlichkeit verlieren und zum Computer werden. Wir sollten Mensch bleiben.
Der Designforscher Fabian Hemmert war das vom Design Research Lab an der Berliner Universität der Künste mit einem Vortrag über seine Forschung zu unserer Beziehung zu Technik und der Zukunft von Handys. Gehalten hat er den Vortrag extra für den D-Radio Wissen Hörsaal und zwar am 11. März 2015. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich fand den Vortrag total interessant, hatte aber danach doch noch so ein paar Fragen. Irgendwie habe ich da zum Beispiel einen Widerspruch empfunden in dem, was Fabian Hemmert da gesagt hat. Und den wollte ich gerne klären. Auf der einen Seite sagen Sie ja, Sie erforschen, wie die Zukunft oder unser zukünftiger Umgang mit Technik, insbesondere dann Smartphones, aussehen kann. Aber auf der anderen Seite haben Sie auch eine sehr starke Meinung dazu und warnen auch vor bestimmten Dingen. Wie geht das zusammen? Was ist tatsächlich Ihr Hauptziel mit der Arbeit?
Also meine Freundin sagt immer, Fabian, du widersprichst dir total selber, weil ich einerseits, und das stimmt natürlich, diese ganz intensiven Geräte baue, also Handys, die man streicheln kann, die einen Herzschlag haben, die man, ne, wo man was fühlt und so weiter. Und dann sage ich aber, oh, wir müssen lernen loszulassen. Da widerspreche ich mir total selber, das stimmt. Und diesen Spannungsbereich finde ich natürlich auch ganz interessant, weil ja, so kann man mal gucken, gerade beim lebendigen Handy war es so. Wie gesagt, es hat die Leute in Gruppen gespaltet. Die eine Gruppe hat gesagt, oh, wie toll, ich will das unbedingt, der Tamagotchi-Effekt sozusagen. Und die andere Gruppe hat gesagt, oh, das ist aber too much, ich will das gar nicht.
Aber genau dieser Widerspruch, da muss ich jetzt Ihrer Freundin beipflichten.
Ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Auf der einen Seite sagen Sie, ja, wir müssen loslassen können. Auf der anderen Seite entwickeln Sie da Dinge in Ihrem Labor in Berlin, die eigentlich genau das Gegenteil verursachen. Also Wie lösen Sie für sich diesen Widerspruch auf?
Gar nicht. Also es ist ja auch nicht mein Ziel, dass jemand das lebendige Handy kauft am Ende sozusagen. Mich treibt ja die Neugier und ich will der Frage nachgehen, okay, wollen wir das überhaupt und wenn nicht, warum? So. Und dafür sind die Prototypen, glaube ich, ganz gut, um so ein bisschen eine Gesprächsgrundlage zu schaffen. Also klar, man kann natürlich Zukunftsvisionen auch wunderbar in PowerPoint irgendwie darstellen, in Bullet Points, aber wenn was auf dem Tisch liegt, wenn da ein Stift ist, da kann die Reibung erhöht werden, dann kommen auf einmal ganz neue Ideen und neue Gespräche zustande. Okay, au, wie wäre denn das überhaupt? Und klar, alles hat Vor- und Nachteile und ich glaube, bei der Digitalisierung ist es, ne, es hat viele Chancen, aber wir zahlen auch einen Preis dafür. Das kennt jeder Amazon-Kunde, das ist total komfortabel, aber die wissen alles über mich.
Also das heißt, diese Prototypen, das ist ein bisschen hands-on, so eine quasi praktische Bewusstseinswertung, die da gemacht wird.
Das ist sehr schön gesagt, ja.
Okay, vielleicht nochmal ganz kurz, ich mache jetzt einen kleinen Schlenker, aber es würde mich mal interessieren. Und zwar muss ich nämlich eben drüber nachdenken, als Sie sagten, das Auto war mal ein praktischer Gegenstand und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, dass das emotionalisiert werden muss. Da dachte ich mir so, naja, ich weiß auch, wer auf die Idee gekommen ist, nämlich die Industrie, die Autos verkaufen will. Und Sie kollaborieren ja auch mit dem Lab, mit Partnern aus der Wirtschaft, Telekom Innovation Laboratories. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, eigentlich haben die konträre Interessen zu dem, was Sie gerade sagen. Sie sagen, Vorsicht, man muss das Handy auch mal fallen lassen können, aber das ist natürlich in deren Interesse überhaupt nicht. Die sind doch eigentlich die, die sagen wollen, ja bitte, wir wollen Leute schaffen, die mehr wollen. Ich meine, das ist eine Frage, die man jedem Menschen, der mit Drittmitteln zu tun hat, stellen kann, aber man muss sie irgendwie auch stellen, weil ich glaube, der Konsument fragt sich das ein bisschen. Also wie gehen Sie mit diesem Konflikt um?
Also bisher problemlos, absolut, weil natürlich, ich mache ja keine Forschung fürs nächste Jahr sozusagen. Und meine persönliche Meinung ist, dass irgendwann auch die Tage des, ne, ich schließe jetzt einen Handyvertrag ab, weil da habe ich ein Gigabyte mehr. Irgendwann wird es einfach Datenübertragung im Überfluss geben. Und dann kommt die Frage, was mache ich eigentlich damit und wie kann ich mich wohlfühlen? Und ich glaube, sozusagen aus Nutzersicht ist es eigentlich toll, wenn man vom Wohlfühlen ausgeht und nicht von der Technik kommt.
Gut, also spürt Hemmert da keinen Konflikt. Zum Schluss haben wir noch einen Blick in die Zukunft gewagt. Hemmert hatte ja gesagt, er forscht nicht fürs nächste Jahr. Ich habe ihn dann mal gebeten, noch weiter in die Zukunft zu gucken. Wenn Sie jetzt richtig spinnen können, wenn Sie ohne Handy abends im Bett liegen oder im Bus sich zur Langeweile zwingen, was ist Ihre Vision des Smartphones der Zukunft? Also bewegen wir uns Richtung weniger ist mehr oder Richtung Cybergism? Wo geht's hin?
Ich würde mir wünschen, dass die Technik im Hintergrund bleibt. Also so ähnlich wie so ein Butler oder, ne, aber ohne uns zu überwachen. Also ich glaube, die Chancen sind auch Wearables zum Beispiel, die dann komplett im Hintergrund bleiben und nur dann, wenn es wirklich passt und wichtig ist, in den Vordergrund treten und uns assistieren. Aber dass nicht die Technik wie heute zwischen den Menschen steht, sondern dass im Zentrum eben wirklich Menschen und Menschen stehen, die miteinander in Kontakt stehen und nicht etwa die Technik. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich würde mir also wünschen, dass das Verhältnis von uns zur Technik entspannter wird und uns mehr Raum gibt, kreativ zu sein und wir selbst zu sein.
Und glauben Sie, dass Ihr Wunsch auch Wirklichkeit wird?
Also das Gute ist, wir haben es ja auch teilweise einfach selbst in der Hand. Also jeder kann ja sich komplett tracken und so weiter und so fort. Und wenn er das möchte, klar, jeder hat es selbst in der Hand. Wie möchte ich mein Verhältnis zur Technik gestalten? Die Technik macht ja eigentlich gar nichts. Wir sind es ja immer selbst, die das gestalten.
Ich habe dann noch zu bedenken gegeben, dass die Technik oder zumindest die kollektive Nutzung von Technik schon auch einen Zwang ausübt. Ja, das lässt Fabian Hemmert auch gelten, aber trotzdem glaubt er an unsere Selbstbestimmung in diesen Dingen.
Also, ganz spannende Studie. Die haben Leute in einen Gehirnscanner gelegt und die sollten ihre Facebook-Wall runterscrollen. Und was passiert ist, im Gehirn feuern die gleichen Areale wie bei Spielsüchtigen, kurz bevor der einarmige Bandit Ding, Ding, Ding macht, bevor er einrastet. Also, die Areale im Gehirn, die sagen, oh, jetzt dranbleiben, gleich könnte es passieren, nur noch ein Stückchen runterscrollen. Also, wenn man so sieht, aus Suchtperspektive, wenn Informationen aus unserem sozialen Netzwerk die Droge sind, auf der wir sind, dann ist Facebook unser Dealer. Und dann muss ich mich schon fragen, wie nah will ich den eigentlich an mich ranlassen? Will ich, dass der auf meinem Nachtschränkchen übernachtet? Oder lasse ich den vielleicht doch lieber im anderen Zimmer? Und klar, also man muss sich ja auch nicht völlig dem entziehen. Das würde ich auch vielleicht gar nicht so sagen. Aber natürlich habe ich schon das in der Hand, ob ich 10-mal am Tag gucke oder einmal pro Woche. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Zumindest, um das mal zu erleben, sein eigenes Verhalten zumindest zu hinterfragen.
Klingt optimistisch in meinen Ohren. Ich bin sehr gespannt, ob diese Wünsche, die Sie formulieren, wie das aussehen wird in 10, 20 Jahren. Dann eine ganz praktische Frage. Das nächste Forschungsprojekt, was kommt als nächstes aus dem Hause Hemmert?
Es geht momentan um Präsentationssoftware und ich möchte eine Präsentationssoftware machen, die mit Objekten funktioniert. Also man kennt ja Präsentationssoftware heute, da geht es oft um Folie 1, Folie 2, Folie 3 und ich baue gerade ein System, wo man also Ringe an den Fingern trägt, rechts und links jeweils einen und das sind RFID-Reader. Das heißt, ich habe auf dem Tisch vor mir Objekte liegen, die dann mit RFID-Stickern beklebt sind, die also von den Händen und von den Lesegeräten, daran von den Ringen erkannt werden können. Ich kann also dann zum Beispiel ein Objekt in die Hand nehmen, das symbolisiert meinetwegen die Geschichte des Essens. Und ich nehme das Ding einfach in die Hand. Ich habe jetzt so eine Plastiktomate zum Beispiel gekauft und die ist das Symbol für die Geschichte des Essens. Und ich nehme es in die Hand und in dem Moment kommt die passende Folie. Also ich kann sozusagen auch springen, ich kann das Thema auslassen, ich nehme das übernächste Objekt statt des nächsten. Und so versuche ich, den Leuten ein bisschen mehr zu helfen, kreativer im Umgang mit dem Digitalen zu sein, indem ich Dinge auf den Tisch packe, die im Digitalen etwas auslösen, in diesem Fall Präsentationen, aber man ist nicht sozusagen an seine eigene Präsentation gekettet, man kann sie auch verändern. Und dann kommen natürlich ganz spannende Sachen dazu, sowas wie, was passiert, wenn ich zwei Objekte in die Hand nehme? Die werden dann parallel erkannt und dann kann ich vielleicht, wenn ich sie auseinanderhalte, dann sehe ich die Unterschiede, ich halte sie zusammen, dann sieht man die Gemeinsamkeiten. Daran bastle ich gerade, macht auch viel Spaß.
Also als jemand, der sehr, sehr viel Vorträge von Berufs wegen hört, bin ich sehr gespannt,
ja,
wann das
stimmt,
kommt.
Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Ideen durch PowerPoint im Keim erstickt wurden.
Ja. Ja,
zu Tode gepowerpointet. Ja.
Ich bedanke mich recht herzlich. Das war ein sehr spannender Vortrag und ein sehr spannendes Gespräch. Ja, und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Danke, hat mich gefreut.
Mich auch.
Tschüss.
Tschüss. Fabian Hemmert war das, Designforscher aus Berlin, der mit Beobachtungen, Ideen, Thesen und vor allem auch mit eigens entworfenen Modellen versucht, die Zukunft der Handys vorherzusagen. Und ich habe eben gelernt, ich werde im nächsten Leben Designforscher. Ich mag meinen Job ja echt gerne, ich kann mich nicht beschweren. Aber ich habe mir eben noch ein paar Videos angeschaut und diese Werkstatt ist der Hammer. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen neidisch. Diese und andere Videos, die findet ihr natürlich auf unserer Homepage, genau wie Links zu Hemmert und seinem Labor. Und am Mikro verabschiedet sich Katrin Ohlendorf und wünscht euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.